Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Hallo bei Von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara und heute geht es um das Thema Bildung im Bereich der digitalen Medien. Grüße gehen auch raus an unsere HörerInnen von Radio Freirad in Innsbruck. Die heutige Sendung dreht sich um unterschiedliche Themen rund um Bildung im Umgang mit digitalen Medien. Im ersten Teil der Sendung hört ihr einen Teil der Veranstaltung Hass im Netz, was bringt das Hass im Netz Gesetz und was muss jetzt passieren? Perspektiven aus der Praxis. Die Veranstaltung hat am 16. November stattgefunden und wurde vom Presseclub Concordia organisiert. Ihr hört die Vorstellung des Projekts Zara. Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Zara beschäftigt sich unter anderem mit Hass im Netz und wie man präventiv dagegen vorgehen kann. Danach hört ihr zwei Interviews zum Thema. Einerseits wird Thomas Doppelreiter von Logo Jugendinfo interviewt und danach spricht Leonie von der Von unten Redaktion mit Angelika Treusner-Schwingshackl vom Büro für Gleichstellung und Frauenförderung auf der TU Graz. Der Beitrag wurde von Valerie und Leonie gestaltet.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Herzlich willkommen im Presseclub Concordia. Herzlich willkommen auch online auf YouTube. Mein Name ist Daniela Kraus, ich bin die Generalsekretärin des Presseclub Concordia und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Veranstaltung über das wichtige und uns leider schon seit langer Zeit und wahrscheinlich noch lange in die Zukunft begleitende Phänomen Hass im Netz zu begrüßen. Und wir haben anlässlich 2 Jahre Hass im Netz-Gesetzpaket diese Veranstaltung angesetzt. Sie ist aber heute ganz besonders aktuell, weil heute nämlich ist der Digital Services Act in Kraft getreten, also ein Gesetz auf EU-Ebene zum Thema Hass im Netz. Am Screen sehen Sie die Medienanwältin Maria Windhager zugeschaltet. Hier Ingrid Brodnik, Journalistin, die sich sehr spezialisiert hat, auch auf das Thema Hass im Netz unter einem von vielen Themen. Frau Azizi Hacker ist die Leiterin der Beratungsstellen beim Verein Zara, Zivilcourage und Antirassismusarbeit, wo es eine eigene Meldestelle für Hass im Netz gibt und vor allem auch Beratung für Betroffene. Und Peter Schiefer ist Vice President Corporate Communication and Responsibility bei Magenta Telekom. Wir werden ein bisschen das Problem umreißen und besprechen, was passiert ist. Vor allem wollen wir aber auch darüber reden, was wir denn tun können, und zwar auf politischer Ebene, auf rechtlicher Ebene, auf institutioneller Ebene, aber auch auf individueller Ebene, um Hass im Netz. Und vielleicht reden wir dann auch gleich darüber, was denn das in weiterer Folge auch fürs echte Leben heißt, entgegentreten zu können. Ich möchte anfangen mit Maria Windhager mit der Frage, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Hass im Netz reden?
Naja, sozusagen eine ganz eindeutige oder endgültige Definition von Hass im Netz gibt es nicht. Es gibt recht gute Ansätze, an denen man sich orientieren kann, vom Europarat oder auch sozusagen diversen Hate Speech-Initiativen. Wir sprechen hier im Prinzip von Äußerungen gegen Gruppen oder auch Einzelpersonen, die in erster Linie darauf gerichtet sind, jemanden zu bedrohen und abzuwerten und herabzusetzen, einfach herabzuwürdigen. Klassischerweise ist Hassrede gegen Minderheitengruppen gerichtet. Das ist aber nicht zwingend. Das kann eben auch gegen Einzelpersonen sein oder Minderheiten, die sehr klein sind oder sehr große Minderheitengruppen. Also da ist das sozusagen der Anwendungsbereich sehr breit. Und klassischerweise ist Hassrede zum Beispiel Sexismus oder antimuslimischer Rassismus oder Rassismus generell. Das sind alles klassische Formen von Hassreden. Und durch die Digitalisierung, durch die Social Media hat uns einfach diese Problematik im Zusammenhang mit Hass im Netz zunehmend beschäftigt, auch auf juristischer Ebene. auf gesellschaftspolitischer Ebene, weil man einfach gesehen hat, dass es eben sozusagen nicht nur bei den Worten bleibt, bei irgendwelchen Äußerungen bleibt, sondern dass der Hass sehr schnell sozusagen auch überspringen kann, beziehungsweise dass auch sozusagen der Hass im Netz, auch wenn er sozusagen sich nur in Äußerungen manifestiert, auch zu enormen Beschädigungen führen kann. Also das ist etwas, was, glaube ich, auch noch immer nicht ganz im Bewusstsein angekommen ist, wie gravierend die Auswirkungen von Hass im Netz auch für einzelne Betroffene sein können.
Ingrid, du beobachtest das schon seit langem. Wie würdest du sagen, ist die Entwicklung? Wird es mehr, wird es weniger, wird es schlimmer, wird es weniger schlimm oder wie?
Insgesamt wird es extremer, weil digitale Kanäle relevanter werden für uns als Gesellschaft. Und je mehr wir von unserem Leben in digitalen Kanälen führen, desto mehr ist diese Bedrohung, diese Beleidigung ein Thema. Also das hat mit der Bedeutung dieser Kanäle zu tun. Ich sage auch immer, der Hass kommt in Wellen. Das heißt, wenn wir als Gesellschaft Debatten führen, die besonders polarisierend sind, dann ist es schlimmer. Ich denke an die Debatte über geflüchtete Menschen 2015, 2016, Bundespräsidentschaftswahl in Österreich 2016, Corona 2020, 2021, jetzt Russland, Ukraine. Das heißt, und auch gleichzeitig wieder eine Migrationsdebatte, auch immer eine ganz schlimme Zeit. Das heißt, da wird es übler. Das hat damit zu tun, wenn Menschen wütend sind, dann halten sich manche auch nicht genügend zurück und bis hin zu dem Versuch, Andersdenkende so einzuschüchtern, dass die sich nicht mehr zu Wort melden. Ich möchte zwei Dinge aber hervorheben, die wir besonders in der letzten Zeit gesehen haben. Erstens, das Problem ist nicht rein ein gesetzliches. Das wissen Beratungsstellen wie Zara schon lange. Aber das Problem ist eines in der Umsetzung des Rechts, nämlich sowohl bei der Ebene der Polizei und der Justiz. Und der Fall Kellermeier hat das so deutlich gezeigt, wo wir von E-Mails gesprochen haben, die eindeutig gefährliche Drohungen sind. Also da wurde so klar, dass dieser Frau mit der Ermordung gedroht und auch ihrem Personal, dass hier schon wirklich nachvollziehbarerweise Angst wohl herrschte. Und das Problem ist dann, dass wir sehen, solche Ermittlungen versanden. Auf zwei Ebenen. Einerseits ist die Frage, ist das Interesse groß genug? Ist das technische Know-how groß genug? Weil man dann zum Beispiel sehen konnte, dass eine technisch versierte Aktivistin im Internet zum Beispiel einen Verdächtigen ausfindig machen konnte, woran die Polizei offensichtlich scheiterte. Aber auch solche Fragen wie, meine Erfahrung ist, vielleicht hat der Zara auch eigene Eindrücke, es gibt so totale Hürden in solchen Fällen. Man muss immer hoffen, dass der mutmaßliche Täter oder die mutmaßliche Täterin in Österreich sitzt. Sonst ist sofort die Gefahr, dass das total versandet. Jetzt haben wir das Problem, dass das Internet global ist und gerade der deutschsprachige Raum sehr eng. Und in vielen Fällen kommt dann die Person, die das Schlimme geschrieben hat, wahrscheinlich aus Deutschland oder der Schweiz. Und dann klappt die Ermittlung oft nicht mehr. Die zweite Ebene, die wir gesehen haben, ist in den letzten Monaten, dass wir dringend staatliche Sicherheitsmechanismen brauchen, weil allein auf die Plattform können wir nicht vertrauen. Ich sage nur Elon Musk, da sehen wir, wie volatil das ist. Eine Plattform, die gewisse Fortschritte erzielt hat wie Twitter, und Twitter ist insgesamt sehr schlecht als Plattform im Umgang mit Hassrede, aber es hat gewisse Fortschritte erzielt. Da besteht jetzt wieder die Gefahr, dass totale Rückschritte gemacht werden, weil ein Typ im Alleingang entscheiden kann, was sind die Moderationspraktiken. Also das wirklich Tragische ist, die Probleme sind seit Jahren sichtbar, aber wir hinken bei der Bekämpfung dieser Probleme total hinterher. Und das Hass im Netz Bekämpfungspaket, das es vor ein paar Jahren gab oder vor zwei Jahren gab, das war so ein Versuch, mal etwas weiter anzustoßen. Damals haben wir ja eine Stellungnahme geschrieben und ich kann mich erinnern, wir zwei haben reingeschrieben, dass nach dieser Novellierung, nach diesem neuen Einführung von Paragraphen, sogar im neuen Gesetz, dass es aber nicht das Ende sein wird, sondern wir in ein paar Jahren wieder weiter diskutieren werden. Und das war zu erwarten, dass einfach noch mehr passieren muss.
Ich frage jetzt in die Runde, ist es die Awareness, die fehlt, oder ist es ist das ein Hauptpunkt?
Kann ich kurz sagen, ich frage Awareness bei wem? Wenn man sagt Awareness in Teilen der Polizei und Justiz, würde ich sagen ja. Also im Sinne von, das ist ja das Tragische, das sind hochqualifizierte, wichtige Zuständige. Und da muss ich fair sein, es gibt Polizistinnen und Polizisten, die sehr gut damit umgehen. Es gibt Staatsanwaltschaften, die gute Arbeit leisten, die auch tolle Fälle schon durchgefochten haben. Aber das Problem ist, es ist eben ein Lotteriespiel in vielen Situationen. Wenn ich etwas anzeige, was passiert? Ich gebe nur ein Beispiel. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es ist aus 2021, da hat eine Feministin die Femizide in Österreich angesprochen. Da war sehr früh im Jahr, waren schon 6 Frauen getötet worden, mutmaßlich, weil sie eine Frau sind. Und sie hat das problematisiert und prompt antwortet ihr jemand auf Twitter, und du wirst die 7. sein. Das haben natürlich Leute gesagt, das solltest du anzeigen, das hat sie gemacht. Meine Rückmeldung war, dass schon bei der Polizei sie nicht das Gefühl hatte, dass sie wahnsinnig ernst genommen wird. Und dann ist das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Und das ist so ein Klassiker. Warum? Das können die Juristen, Juristinnen sicher besser erklären, aber wenn die Person vielleicht geschrieben hätte, ich werde morgen um 7 Uhr in der Früh vor deiner Haustür in der, was weiß ich, Baumgasse 36 stehen und dich dort umbringen, dann hätte man womöglich juristisch bessere Karten. Das Problem ist aber, dass es so Typen von Hasskommentaren gibt, die nicht wahnsinnig gut zur bestehenden Logik des Rechts passen, sage ich jetzt mal, vielleicht sehen das die Juristinnen anders. Und da ist oft die Gefahr, dass solche Dinge dann sehr rasch eingestellt werden, weil sie zum Beispiel nicht in diesen Paragraphen rein interpretiert werden. Vielleicht sieht das die Maria Windhager anders, aber worauf ich hinaus will, ist, da gibt es diese Awareness auf gewissen Ebenen des Staates, die gehört ausgebaut, und dann die Awareness in der breiten Bevölkerung. Ich freue mich, dass Sarah sagt, dass mehr Betroffene sich melden, weil die Tragik ist auch, dass manchmal Menschen guten Grund hätten, was zu melden und leider nicht wissen, dass solche Beratungseinrichtungen existieren.
Also ich glaube ja, dass sozusagen dieses, also was ich schon sagen muss, ist, dass ich das Kommunikationsplattformengesetz, das ja auch sehr kritisiert worden ist, also dieser österreichische Vorstoß, so ein bisschen im Anschluss auch an das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass das schon ein bisschen was in Bewegung gebracht hat. Also ich möchte schon sagen, dass jetzt zum Beispiel dieses Melden von Verstößen grundsätzlich besser funktioniert hat, also auch bei Facebook. Das muss ich zum Beispiel schon auch anerkennend sagen. Es ist halt immer noch unbefriedigend. Ja, also ich finde schon, dass sich etwas getan hat und etwas in Bewegung gekommen ist, aber man natürlich auch die Grenzen gesehen hat. Also Ingrid Brodnik hat das auch angesprochen, zum Beispiel mit diesem länderübergreifenden Problematik. Das heißt sozusagen, wir haben das dann zum Beispiel mit viel Aufwand, ist es uns zum Beispiel gelungen, rechtswidrige Inhalte wegzubekommen, aber nur in Österreich. Und ich meine, das ist einfach lächerlich, weil natürlich sehr viele Themen länderübergreifend ein Thema sind. Und wenn das dann sozusagen in Deutschland und sonst rundherum überall im deutschsprachigen Raum oder auch im englischen Raum, ist ja wurscht, wo im englischsprachigen weiter verbreitet wird, dann besteht das Problem natürlich weiterhin. Das heißt, man hat sozusagen hier, wenn überhaupt, nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
Ich werde jetzt gleich in die Runde fragen, nur ganz kurz, ob der Digital Services Act aus eurer Sicht da jetzt irgendwas ändern wird.
Ich sage vielleicht mal ganz grundsätzlich zur Geschichte des Digital Services Act. Österreich hat dieses Paket an Änderungen und Neueinführungen beschlossen, zu einer Zeit, wo die EU bereits über den Digital Services Act verhandelt hat. Das heißt, es ist eine Neuregulierung der digitalen Plattform in Europa. Und diese Neuregulierung hat gewisse Aspekte, die gleich sind wie das österreichische Kommunikationsplattformengesetz. Nämlich es geht um die Frage, wenn einer großen Plattform eine strafrechtlich relevante Äußerung oder eine rechtswidrige Äußerung gemeldet wird, wie rasch muss sie reagieren und gibt es notfalls Konsequenzen? Und Österreich ist eigentlich vorgeprescht und hat gesagt, wir führen das Kommunikationsplattformgesetz ein, und wenn eine große Plattform das nicht entfernt binnen 24 Stunden, obwohl es rechtswidrig ist, dann kann es zu hohen Geldbußen kommen. Und jetzt hat die EU in einer ähnlichen Manier den Digital Services Act beschlossen, und jetzt ist er in Kraft, der eigentlich eine ähnliche Logik hat. Und das EU-Recht ist natürlich höhergradig als das österreichische Gesetz. Trotzdem halte ich es für total sinnvoll, dass Österreich das Kommunikationsplattformengesetz beschlossen hat, aus zwei Gründen. Erstens, weil es der EU gezeigt hat, Leute, ihr müsst jetzt wirklich weitermachen, sonst werden wir in ganz Europa unterschiedliche neue Gesetze haben.
Das wurde ja aber sehr kritisiert.
Das wurde sehr kritisiert, ja. Aber vollkommen richtig in meinen Augen, weil zuerst hat Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gemacht, etwas später hat Österreich das Kommunikationsplattformengesetz gemacht. Und ich glaube, jahrelang hat die EU gesagt, wir greifen die bestehenden Regelungen nicht an. Und ich glaube, dass diese nationalen Einzelgänge doch einen Druck gemacht haben, dass die EU das jetzt wirklich, wirklich beschließt. Und das Zweite ist, die Maria Wintergart hat schon angesprochen, in Österreich haben wir bereits Meldeformulare bei Facebook, bei TikTok, bei YouTube, auch. Das heißt, da kann ich jetzt besser rechtswidrige Postings melden als davor. Das heißt, da sind wir schneller gewesen als andere.
Ja, ich erkläre es auch gern, wie Sie wollen. Also Mandatsverfahren, ganz kurz gesagt, das Mandatsverfahren entspringt der Idee, dass man gesagt hat, in Wahrheit geht es den Betroffenen nicht darum, irgendwelche Streitigkeiten jahrelang abzuwickeln, sondern sie wollen einfach, dass rechtswidrige Inhalte rasch entfernt werden. Ja. Das war zum Beispiel auch an der Kritik an der Praxis. Man kann ja jetzt zum Beispiel schon oder hat schon vorher zum Beispiel eine einstweilige Verfügung beantragen können und die Gerichte waren urstolz, wenn sie innerhalb von 3 Monaten dann über den Antrag entschieden haben. Und wir haben natürlich sehr kritisiert, weil wir gesagt haben, in 3 Monaten, da ist schon der 5. Shitstorm über mich drüber gefegt. Wir müssen einfach eine Form finden, wie man schnell rechtswidrige Inhalte wegbekommt. Und die Idee kam wirklich aus dem Justizministerium, die dann gesagt hat, du kannst beim Bezirksgericht einen Antrag einbringen auf Unterlassung. Der ist nur darauf gerichtet, sozusagen, dass eben quasi dieser Inhalt rasch wegbekommt. Das ist eine Art beschleunigtes Sicherungsverfahren. Und mit dem Titel, den man da auf schnellen Weg, ohne anwaltliche Hilfe, das kann man in einem Formular beantragen, ergeht eben sozusagen dann dieser Beschluss. Und aufgrund dieses Beschlusses muss dieser rechtswidrige Inhalt beseitigt werden. Also dass man ganz schnell einen Rechtsschutz bekommt. Das Problem ist, wenn sozusagen dieser Beschluss bekämpft wird, dann beginnt sozusagen erst recht ein Verfahren. Und das schreckt dann schon wieder viele Leute ab. Ja, das ist genau das, was eben auch jetzt vorhin schon das Thema war, dass dann die Leute sagen, ja, dann geht es erst recht los und dann geht es womöglich bis zum Obersten, weil eben dieses Mandatsverfahren, und das ist eine Kritik am Mandatsverfahren, nur dann greift, wenn es eine Äußerung ist, die auch in die Menschenwürde eingreift. Und wir haben sozusagen, wir Juristinnen, wir haben ein bisschen ein Problem, weil wir haben null Judikatur, was ist jetzt eine Äußerung, die in die Menschenwürde eingreift. Das heißt, da hat dann auch sozusagen, gibt es eben ausnahmsweise auch in so einem BG-Verfahren dann einen Rechtszug bis zum obersten Gerichtshof, damit diese Fragen auch geklärt werden können und angefochten werden können. Aber das schreckt natürlich sozusagen Leute ab, dass sie dann sich überlegen müssen, ja, das geht dann vielleicht bis zum obersten. Ja?
Dass wir, wenn wir über diesen Überbegriff Hass im Netz sprechen, dann werden wir nicht nur über strafrechtlich relevante Hasskommentare reden, sondern auch über Äußerungen, die ganz furchtbar sind, die aber noch nicht das Strafrecht unbedingt betreffen oder so gerade an der Grenze hingehen. Ich gebe ein Beispiel. Wenn man es postet, alle Politiker gehören mit Eisenstangen verdroschen, dann ist es eine furchtbare Aussage. Also das ist kein guter Umgangston, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist nicht unbedingt strafrechtlich greifbar, weil die Gruppe aller PolitikerInnen ist wahrscheinlich zu groß, dass sich eine einzelne Person bedroht fühlt. Gleichzeitig, es ist auch keine konkrete Beleidigung gegen eine Person und zum Beispiel für den Verhetzungstatbestand brauche ich eine vom Verhetzungstatbestand geschützte Gruppe wie Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, die fertig gemacht werden etc. Das heißt, es kann Aussagen geben, die sind furchtbar, aber da ist das Strafrecht, hilft uns nicht unbedingt weiter. Und die Frage ist auch, kann man das Strafrecht da so anpassen? Wird man wahrscheinlich nicht in jedem Fall schaffen. Und ich glaube, da brauchen wir auch so diese Widerstandsmöglichkeit als Gesellschaft, dass wir sagen, das ist nicht die Art und Weise, wie wir hier reden. Und ich möchte mal ganz kurz zu Twitter kommen. Drum ist diese Debatte rund um Elon Musk so eine ganz furchtbare, wo es heißt, Meinungsfreiheit ohne Ende, außer das Strafrecht. Weil wenn wir alles zulassen, was gerade nicht mehr vom Strafrecht erfasst wird, tut mir leid, dann leben wir in einer wirklich furchtbaren Gesellschaft. Also es gibt sehr viel Rede, die ist verletzend, die ist auch nicht hilfreich, nicht demokratisch, aber gerade noch nicht strafrechtlich relevant. Und es ist sehr wohl das Recht von Plattformen, dass sie sagen, auch die paar Millimeter davor, die schauen wir uns auch noch an.
Hallo, Dominik Trillo. Ich hätte eine Frage, wie man damit umgeht, wenn man zum Beispiel jetzt auf Instagram, wenn man sich da die Kommentare liest, dann ist es meiner Meinung nach sehr stark die Definition von Hass im Netz. Und wenn da dann, keine Ahnung, ein Kommentar mit eben einer Drohung aus, also von jemand gepostet wird, ich bin dann jemand, der das dann oft meldet und dann oft von Instagram und von den Plattformen die Rückmeldung erhält, ja, danke für den Feedback, aber naja, das ist okay so. Ja.
Ich würde empfehlen, auf Instagram zu schauen, wie man es gemeldet hat. Das ist jetzt kein Wundermittel, aber ich habe erwähnt, das Kommunikationsplattformengesetz hat dazu geführt, dass man Dinge nicht nur nach der Unternehmenslogik, also nach den Community Guidelines dort melden kann, sondern nach dem österreichischen Recht. Und ich habe auf meinem Blog brotnik.org mal so eine wirklich Klick-für-Klick-Anleitung gepostet, wie ich nach zu dieser Meldeform komme, weil die Plattformen sind lustig, weil sie natürlich diese komplexere Form der Überprüfung ein bisschen weiter hinten oft haben, dass ich die da erst hinfinden muss. Dann sind die verpflichtet, das nach dem österreichischen Recht zu prüfen und hat man dann bessere Chancen, dass es zumindest an die höherrangigen Teams gespielt wird. Auch das ist kein Wundermittel. Nur wenn es dann nicht funktioniert, kann man sich an die Beschwerdestelle bei der ComAustria wenden und sagen, das wurde nicht richtig bearbeitet. Das ist eigentlich so ein Sicherheitsmechanismus, der über das Kommunikationsplattformengesetz eingeführt wurde.
Ja, ich würde das gerne etwas sehr Wichtiges, was Sie gesagt haben, Frau Wintage, aufgreifen, nämlich die Gegenrede. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle eigentlich in der Verantwortung sind, dass wir auch Hass im Netz, wenn wir ihn bemerken, auch nicht einfach drüber hinweggehen, sondern Gegenrede wirklich posten und sagen, das ist nicht in Ordnung, in einem gewissen Grad auch, das ist rechtlich nicht in Ordnung, einfach einmal um das Bewusstsein zu schaffen, dass man nicht einfach alles schreiben kann und vor allem auch, um diesen Desensibilisierungseffekt zu mindern. Wenn alle nur zuhören und lesen und sagen, na, niemand meldet sich, na, dann ist es vielleicht eh nicht so schlimm gewesen, aber wenn ein paar Leute dann dagegen schreiben, nein, so geht das aber nicht, dann wirklich möglicherweise Diskussionen in eine andere Richtung auch dadurch.
Eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass man aufpassen muss, dass das Recht auch von einer breiten Anzahl von BürgerInnen nutzbar ist. Wenn ich mit Juristinnen und Juristen über das Thema rede, dann ist das oft für mich so faszinierend, weil die kennen die Tatbestände, die wissen, es gibt neben dem Strafrecht das Zivilrecht und dann habe ich dies und jene Möglichkeiten. Und das Problem ist, dass wir eine Situation haben, wo vielleicht manche Juristen, Juristinnen sich verteidigen und sehr häufig, ehrlich gesagt, Politiker, Politikerinnen. Weil die haben das Geld, dass sie einen Medienanwalt oder eine Medienanwältin haben. Die können dann womöglich sogar durch die Instanzen gehen und auch ein gewisses Prozessrisiko auf sich nehmen. Und wenn ich einen Medienanwalt oder eine Medienanwältin habe und die bringt dann zum Beispiel eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein, dann wird die ernst genommen. Aber wenn die kleine Userin XYZ oder der kleine User zu Polizei geht und sagt, da hat jemand das und das gepostet, ist eben die Gefahr, dass das komplett abblitzt, dass die Person weder das Geld noch das juristische Know-how hat, dass sie es durchfechten kann. Und was wir da bräuchten, ist gesagt, auf lange Sicht auch solche Klagstöpfe. Da gab es ja schon den Zugang mit der Sigrid Maurer, mit der Spendenaktion, wo ja Geld gesammelt wurde. Aber ich glaube wirklich, dass man Geldtöpfe braucht, um solche einzelnen Verfahren wirklich durchkämpfen zu können, bis zum Höchstgericht, damit wir die Judikatur haben und auch die offizielle und auch die große Berichterstattung dann, wo herauskommt, das ist nicht erlaubt.
Also ich würde mir wünschen, dass jetzt einmal wirklich eine ernsthafte Evaluierung auch im Justizministerium stattfindet, ja? Dass man sagt, okay, wir haben das jetzt 2 Jahre ausprobiert und wo hängen wir, welche Rechtsfragen sind in der Zwischenzeit aufgetaucht, was funktioniert nicht. Das ist zum Beispiel etwas, was man einfach laufend machen muss. Wir haben es ja auch wieder laufend mit Fallkonstellationen zu tun, wo wir sozusagen nach wie vor anstehen. Das große Problem zum Beispiel mit Hass durch Direct Messages ist nach wie vor zum Beispiel ungelöst. Was macht man damit? Ja, das ist ja auch ein großes Thema. Also es gibt sozusagen ganz, ganz viele Baustellen nach wie vor und man muss da einfach dranbleiben.
Ich möchte aber jetzt Fiorentina Assisi Hacker fragen. Sagen Sie uns kurz noch einmal genauer, als ich das getan habe, was die Beratungsstelle macht, weil auch wer sich hinwenden kann. Und dann würde ich gern von Ihnen wissen, wie sich Anzahl und Art vor allem der Fälle entwickeln.
Ja, danke vielmals. Also die ZARA-Beratungsstelle gegen Hass im Netz ist da für Betroffene, aber auch für Zeugen und Zeuginnen von Hass im Netz. Das heißt, an uns kann man sich wenden, wenn man eine Hassmeldung entweder selbst erhalten hat oder selbst betroffen ist davon oder auch nur gesehen hat, zum Beispiel einen hasserfüllten Kommentar unter einem Artikel im Netz. Das heißt, die Fälle, die bei uns gemeldet sind, das sind eben wirklich, was immer heißt, die Zahlen. Was sind denn die Zahlen von Hass im Netz? Wir können immer nur Auskunft geben über die Zahlen an Meldungen, die uns eben gemeldet werden. Und das variiert natürlich sehr stark und das fluktuiert auch je nach dem Thema, das gerade aktuell ist. Wir als Beratungsstelle werden aktiv, wenn sich jemand an uns wendet, und das kann er entweder anonym tun über das Meldeformular und einfach mal sagen, das ist passiert, oder anrufen, ein E-Mail schreiben und dann einen Vorfall schildern. Und dann wird einer unserer Berater oder Beraterinnen sich genau den Fall anhören und dann schauen und schildern lassen, die Situation will die, und was, und das Wichtigste ist, was möchte die Person? Also das geht einmal ums Entlastungsgespräch, wie können wir unterstützen, was möchte der oder die Betroffene, dass wir mit ihr oder für sie tun? Und dann, je nachdem, was es darum geht, dann sagen, das sind die rechtlichen Optionen, die sie haben, das sind andere Optionen, die sie haben, mit denen wir sie auch unterstützen können, wie zum Beispiel Löschungsanfragen bei den Plattformen stellen, aber dann auch über unseren sogenannten Trusted Flagger Status vielleicht mit ein bisschen mehr Nachdruck eine Löschung beantragen und dann bis hin zu gemeinsamen Anzeigen erstatten und bei Gericht sogar begleiten in Fällen, vor allem wo es jetzt durch das neue Paket juristische und psychosoziale Prozessbegleitung geben kann. Also da können wir wirklich sehr umfassend unterstützen und helfen, wenn es gewollt ist. Manchmal möchten sich Personen einfach nur informieren, was wären denn meine Möglichkeiten.
Ich bin Lehrerin an mehreren Schulen und mir ist gerade vorher die Idee gekommen, viele haben ja Homepages, dass ich mit den Direktoren zum Beispiel sprechen könnte, bin sicher, dass die bereit wären, auf ihrer Homepage zu einem Punkt Wissenswertes oder Hass im Netz zu machen, dass sie die Möglichkeit hätten, sich da kurz darzustellen, sodass das gerade im jugendlichen Bereich sehr, sehr stark dann quasi publik wird.
Also ich glaube, so gerade in Schulen, eben über Homepages zu erreichen, das ist natürlich eine sehr gute Idee, dass wir uns vorstellen, dass auch Bildungsbereich generell, auch den Lehrer, Lehrerinnen klarer wird, worum geht's. An uns wenden sich manchmal auch Lehrer, Lehrerinnen, wenn sie etwas hören, wenn wieder mal entweder eine Cybermobbing-Attacke war innerhalb einer WhatsApp-Schülergruppe oder ein sehr antisemitisches Meme herumgekommen ist und die uns dann fragen, was kann ich als Lehrkraft auch tun? Also ich glaube, dass ich halt das sehr wichtig, da in einen Austausch zu treten, einerseits mit den Lehrkörpern und andererseits eben auch uns selber vorzustellen. Aber ich glaube, es sollte eigentlich noch weitergehen als nur ZARA vorzustellen. Das finde ich ja eine gute Idee, danke. Aber es geht mehr mal darum, einfach um zu sagen, was ist Hass im Netz und was bedeutet es und wie kann ich mich als Einzelne dagegen wehren, aber auch, wie kann ich nicht Täter, Täterin werden? Ich glaube, das ist also eben weiter gefächert dann noch.
This freedom for everybody or this freedom for everybody or freedom for this freedom for everybody or freedom for nobody.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Soeben habt ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung Hass im Netz vom 16. November gehört. Neben der rechtlichen Situation bezüglich Diskriminierung im Netz und dem Wunsch nach verstärkter Gegenrede wird das Hilfestellung leistende Projekt ZARA vorgestellt. ZARA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit, beschäftigt sich auch mit den Möglichkeiten, Hass im Netz präventiv entgegenzutreten. In den zwei folgenden Gesprächen werden Thomas Doppelreiter von der Logo Jugendinfo und Angelika Treusner-Schwingshackl vom Büro für Gleichstellung und Frauenförderung von Leonie von der Von Unten Redaktion interviewt. Es geht darum, dass ein bewusstes Leben auch in der digitalen Welt wichtig ist und alle Menschen ihre Online-Aktivitäten regelmäßig reflektieren sollten.
Dann begrüße ich Sie nochmal recht herzlich. Ich befinde mich gerade in einem Online-Gespräch mit einer Person, die sich gerne selbst vorstellen darf. Wen habe ich denn da am anderen Ende der Leitung?
Sehr gerne. Mein Name ist Thomas Doppelreiter. Ich arbeite für Logo Jugendmanagement. Wir sind zuständig für die Steiermark, für junge Menschen, dass wir Informationen, die eben junge Menschen betreffen, an die weitergeben.
Auf eurer Website online findet man noch weitere Kategorien, beispielsweise eine Jobbörse und eine Beratungsstelle. Ich bin aufmerksam geworden auf das Cybercoach-Projekt und das Projekt Fake-Off. Könntest du das noch einmal ausführlicher beschreiben und verraten, wie dieses Projekt angenommen würde, diese Projekte?
Sehr gerne. Also Fake-Off ist entstanden als EU-Projekt, also als Erasmus-Projekt, wo wir gemeinsam mit Organisationen aus Spanien, Portugal, Deutschland und Italien versucht haben, Trainingsmaterial für Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, also Multiplikatorinnen, zu gestalten, wo es irgendwie um das Thema Medienkompetenz, Fake News und so weiter geht. Das heißt, wirklich kurzfristige Übungen von 5 bis 10 Minuten bis hin zu eine ganze Woche zu gestalten mit den jungen Menschen, dass man einfach sagen kann, ich habe eine Jugendgruppe, mit der arbeite ich eine gewisse Zeit und ich möchte mich eben mit dem Thema beschäftigen. Von Online-Dingen, von Offline-Dingen, von eher abstrakten Einzelübungen bis hin zu komplexeren Gruppenübungen ist da eigentlich alles dabei. Da sind insgesamt, glaube ich, über 100 Übungen entstanden. Dazu noch ein didaktisches Konzept, wie man das am besten umsetzen kann. Und genau, das war dann eben der Output von Fake-Off. Und bei Cybercoach, das ist ein Train-the-Trainer-Programm für eben Multiplikatorinnen in der Steiermark, wo wir das Programm gestalten, also mein Kollege und ich, und wo es darum geht, dass wir zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen im großen Komplex Medienkompetenz, Informationskompetenz, Digital Literacy, so Einzelmodule gestalten, die jeweils eine Unterrichtseinheit umfassen und die, nachdem wir selbst die Ressourcen nicht haben, dass wir an alle Schulen und zu allen Jugendeinrichtungen steiermarkweit fahren, mittels Menschen, die sowieso vor Ort sind, dann eben an die jungen Menschen bringen. Das heißt, da bildet man SchulsozialarbeiterInnen aus, bildet man Menschen, die in der offenen Jugendarbeit sind, aus und die tragen das dann eben an Schulen oder in Jugendgruppen weiter. Und selbst fahren wir natürlich auch, aber eben unser Kontingent ist beschränkt und so, indem wir MultiplikatorInnen ausbilden, schaffen wir das eben, dass wir noch mehr junge Menschen erreichen.
Durch die Weiterbildung in eurer Firma und durch deine persönlichen Erfahrungen, wenn du Workshops leitest, wie schätzt du die vorher auch schon von dir erwähnte Medienkompetenz allgemein heutzutage in der Gesellschaft ein?
Ich arbeite meistens mit jungen Menschen und es heißt natürlich immer, man soll mit jungen Menschen dazu arbeiten und je früher man es weiß, desto eher kann man spätere Fehler eventuell vermeiden. Ich glaube aber gar nicht so, dass das die jungen Menschen sind, die weniger medienkompetent sind. Junge Menschen nutzen das Internet sehr intuitiv und wissen schon über gewisse Gefahren Bescheid. Die Gefahr besteht oder ist eher so, dass Menschen in meinem Alter, also 40 und mehr, ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu Medien haben. Das heißt, sie glauben grundsätzlich viel mehr und sind eher nicht so kritisch, wenn etwas offiziell ausschaut und dass dann eher das Problem ist, dass eben ältere Menschen auf einerseits Betrug reinfallen, andererseits auf Falschnachrichten reinfallen und so weiter. Das heißt, es ist gut, dass man bei jungen Menschen ansetzt und auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, dass allgemein gesagt die Medienkompetenz von jungen Menschen ein bisschen größer ist als die von älteren Menschen oder eben nicht mehr Digital Natives, die jetzt eben 40 plus oder so sind. Die Gefahren sind natürlich die sämtliche Arten von Phishing oder Betrug oder anderen Sachen, dass ich Daten verliere, dass ich mir irgendeine Viren einhandle, weil ich auf Links klicke, die vertrauenswürdig ausschauen, aber eben die nicht sind. Bis hin zu, ich gebe meine Kontodaten her, beziehungsweise Kreditkartendaten her, was natürlich auch wieder eher ein Problem ist von der älteren Gesellschaft, weil junge Menschen haben halt keine Kreditkarten und die wird dann halt abgeräumt. Und das hat sehr häufig was damit zu tun, dass ich einer Mail vertraue, die nicht vertrauenswürdig sein sollte, die aber ein bisschen vertrauenswürdiger ausschaut und dadurch dann eben, ja, sehr vieles verlieren.
Wie steht dieses Schaffen von Bewusstsein als Ziel in Zusammenhang mit dem Safer Internet Vernetzungstreffen, was noch ansteht bei euch?
Das genaue Programm Safer Internet Treffen kenne ich noch nicht, aber in den letzten Jahren waren genau diese Dinge immer wieder Thema. Einerseits alles, was mit Phishing und mit Cyberbetrug zu tun hat. Im letzten Jahr war es ein sehr starker Schwerpunkt auch auf Cybermobbing, was durch Covid natürlich auch mehr geworden ist, weil junge Leute noch mehr Zeit online verbringen und weil sich halt vieles in Richtung alternative Kommunikationsmittel verlagert hat, weil man sie halt einfach in der Schule nicht so gesehen hat. Und daran haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass da Bedarf ist an den Workshops, die wir da machen.
Wenn du auf euer Programm, auf euer Angebot blickst mit dem Hintergedanken daran, Medienkompetenz, ein sicheres Sein im Internet zu bewerkstelligen, gibt es da Fehlstellen? Was für Workshops und Veranstaltungsideen, Berufsausbildungen, Beratungen könnte man noch ausbauen?
Ich glaube, es wird schon sehr vieles versucht und das Wort versucht verwende ich durchaus absichtlich. Ich finde es sehr wichtig, dass zum Beispiel jetzt in der Schule sowas wie digitale Grundbildung eingeführt worden ist. Also das ist eine gute Idee, das so als Querschnittsfach einzuführen, weil Digitalisierung einfach nicht mehr verschwinden wird, zumindest nicht in den nächsten Jahren. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein wichtiges Querschnittsthema bleiben. Wie das eingeführt worden ist, da gibt es wahrscheinlich einige Kritikpunkte auch, wie die Lehrinhalte beschrieben worden sind, beziehungsweise nicht beschrieben worden sind im Lehrplan. Und auch wie die Leute oder die Lehrer und Lehrerinnen ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt wurden oder gezwungen wurden dazu, das jetzt abzuhalten. Die werden zum Teil erst jetzt ausgebildet, das heißt, das sind einfach oftmals Junglehrer und Junglehrerinnen, die halt irgendwie schon Digital Natives sind, bitte macht ihr das, wer kennt sich damit aus, irgendwie zwangsverpflichtet worden, beziehungsweise ja, einfach eingeteilt worden, als ihr macht das schon irgendwie. Viele davon machen es sicher auch gut, aber ich finde, dass man das einfach anders aufziehen hätte sollen, zuerst eben das Ganze in die Ausbildung zu implementieren und dann erst in die Schulen zu bringen. So ist es halt ein bisschen schwierig und eben mit dem ganzen Lehrplan, den es da gibt, ist es ja fragwürdig, wenn du ganze Themenkomplexe, mit denen man wahrscheinlich ein ganzes Jahr füllen könnte, mit ein oder zwei Wörtern nur kurz beschrieben werden. Also es wäre ein sehr wichtiges Schulfach, das mehr Platz verdienen würde und das ein bisschen besser beschrieben werden sollte. Das wäre natürlich noch besser, weil in den Schulen halt die einfachste Möglichkeit ist, junge Leute zu erreichen. Da sind fast alle und ja, dann wäre es auf jeden Fall gescheit. Je früher das man anfängt natürlich, desto sinnvoller. Wenn man sich die Berichte anschaut, dass junge Menschen unter 10 sehr häufig schon Smartphones benutzen, wenn sie dann mit 11, 12 erst anfangen, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät. Also man könnte auf jeden Fall früher beginnen, das Ganze spielerischer machen, das Ganze in eine kindgerechte Form zu packen. Und wenn man junge Menschen so ein bisschen die Awareness mitgibt, das Internet ist nicht nur alles schön und alles nur Katzenvideos, sondern es sind auch Gefahren dort, dann wäre das wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, wie man Probleme, die später entstehen, dann vermeiden oder zumindest minimieren könnte.
Natürlich gibt es auch gesetzliche Absicherungen in dieser digitalen Welt. Das Hass im Netz-Gesetzpaket von letztem Jahr, vom 01.01.2021, ist in Kraft getreten und an der Stelle stellt sich die Frage, nach nun fast einem Jahr mit diesem Gesetzpaket, hast du Auswirkungen davon gemerkt? Muss etwas verbessert werden daran? Wie hat dieses Gesetz deine Arbeit beeinflusst?
Es ist schön, es ist sehr wichtig, dass es das gibt, aber es gibt so viele kleine Fälle im Internet, die dann wahrscheinlich knapp an dem Hass im Netzgesetz vorbeischrammen, die mit Symbolik spielen, die mit Andeutungen spielen, wo man weiß, was gewollt wird, aber eben das nicht vollkommen ausgeschrieben wird. Natürlich, die extremen Sachen ändern sich, aber wirklich nur die ganz klar extremen Sachen. Und Es gibt so viele Vorstufen, die halt auch schon Menschen beeinflussen oder verunsichern bzw. verletzen, dass die aber nicht angezeigt werden können, weil sie nicht reinfallen.
Stell doch bitte einmal abschließend noch einen Zusammenhang her zwischen den Themen, die wir jetzt besprochen haben, der Blocken Medienkompetenz bei Jugendlichen und die Seite der Gefahren im Netz, die fehlende gesetzliche Absicherung.
Naja, also das Wichtigste ist einfach zu wissen oder einfach sich immer bewusst zu sein, ist, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Das ist ein Satz, den hört man eh seit Jahren, Jahrzehnten, seitdem es das Internet gibt. Viele Leute sind sich aber dessen nicht bewusst. Das heißt, wenn ich nicht weiß, welche Strafen das auf mich zutreffen, und ja, ich weiß schon, Strafen mit Strafen zu drohen, ist immer so ein bisschen schwarze Pädagogik, aber bei vielen Menschen wirkt es einfach. Wenn ich weiß, okay, das ist strafbar. Ich weiß, wenn ich Cybermobbing ausübe über eine gewisse Zeit und in einem gewissen Ding, dann stehen mir diese Strafen bevor. Wenn ich das weiß, dann wird mir bewusst, wie schwer das Strafe eigentlich ist und dass eben darauf Strafe steht, und dann kann mich das auf jeden Fall beeinflussen, das Ganze nicht zu machen. Andererseits geht es auch darum, zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich als Betroffener oder Betroffene, um darauf zu reagieren. Was steht mir überhaupt zu? Das heißt, muss ich mir das gefallen lassen? Das heißt, gerade in so Workshops wie Cybermobbing gehen wir sehr stark auf die Betroffenen ein, wo es darum geht, welche Möglichkeiten habe ich, wo kann ich mich hinwenden, welche Möglichkeiten der Rechtsvertretung, wie zum Beispiel die Kinder- und Jugendanwaltschaft, gibt es, die für mich zuständig sind und die mir dabei helfen, das Ganze zu bearbeiten, und welche Arten gibt es. Und natürlich eben, wenn es jetzt um Gefahren im Internet geht, wie schaut sowas aus? Das ist immer so, dass es gibt sowas wie Phishing, es gibt sowas wie Scam, es gibt sowas wie Malware. Ich muss überhaupt davon Bescheid wissen, dass es das gibt, muss wissen, dass was Leute damit wollen. Und dann bin ich einfach viel bewusster und klicke vielleicht nicht auf einen Link, wo drinnen steht, bitte geben Sie Ihre Kontodaten ein, weil Ihr Konto wurde gehackt, obwohl ich bei der Bank vielleicht gar kein Konto habe, aber das merke ich in dem Fall nicht. Es schaut einigermaßen echt aus. Das heißt, wenn mir bewusst ist, dass es das alles gibt, dann könnte es sein, dass ich darauf anders reagiere, beziehungsweise das gar nicht anklicke.
You're listening to
Radio Helsinki.
Weil wenn du viel
Radio Helsinki
hörst, dann fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander.
Radio Helsinki.
Bringing you the truth in the form of
99,6. Ich befinde mich hier in einem Gespräch mit Frau Angelika Dreusner-Schwingshackel. Guten Tag, Sie dürfen sich gerne selber noch einmal vorstellen.
Hallo, mein Name ist Angelika. Ich arbeite auf der Technischen Universität Graz im Büro für Gleichstellung und Frauenförderung und bin die Leitung und Projektkoordinatorin von den Do-It-Workshops.
Die Do-It-Workshops fallen auf mit einer sehr großen Vielfalt von Themen wie Programmieren über Forschung bis hin zu Homeschooling sicher gestalten. Ich möchte jetzt auf den Safer Surfen, mein digitaler Fußabdruck im Internet, Workshop hinaus, der auch bei Ihnen angeboten wird. Können Sie dazu erst einmal allgemein erzählen, in welcher Form jener durchgeführt wird und wie er angenommen wird?
Im Do-It-Workshop Safe Surfen, mein digitaler Fußabdruck im Internet, der Do-It-Workshop Safe Surfen 1 bezieht sich zunächst auf den ganzen technischen Hintergrund für das Verständnis, wie funktioniert das Internet, das ganze Wissenswerte rund um das World Wide Web, wie es funktioniert, worauf besonders zu achten ist und wie Kinder und Jugendliche das eigene Online-Verhalten bewusster gestalten. Und in dem Workshop lernen sie, wie man sicher sich im Netz bewegt. Durch die herausfordernde Zeit mit Homeschooling, aber auch natürlich generell im privaten Bereich, sind die Schülerinnen und Schüler in der heutigen Zeit auf den Computer und auf das Internet angewiesen. Und der Workshop ist eben so gestaltet, dass wirklich ein Begleiten in das World Wide Web ist, aber auch vor allem die Sicherheitseinstellungen mit den Lehrern, Schülern und Eltern gemeinsam zu gestalten, wie man das Internet sicher nutzen kann. Worauf zu achten ist, der ganze sichere Umgang, die Privatsphäre, die Einstellungen in den Social-Media-Kanälen, aber was ist Tracking, wie kann man sich davor schützen, was bedeuten Cookies und Phishing, wie erstellt man eine Firewall, sichere Zahlungsmittel im Internet, aber nicht nur im Internet am Laptop oder am PC, sondern natürlich auch am Handy, also auch für Android- und iOS-User.
Von den ganzen gerade erwähnten Fakten Ihrerseits, welche Informationen sind da eventuell als Hintergrundwissen schon vorhanden? Was für ein Bewusstsein, was für eine Medienkompetenz ist schon bei der heranwachsenden Generation vorhanden?
Das ist natürlich nach Altersgruppe und Schulstufe ganz unterschiedlich, aber auch in jeder Klasse sehen wir immer wieder, dass es sehr unterschiedlich ist. Der IT-Bereich ist in den letzten Jahrzehnten unglaublich gewachsen und einfach aus privaten und schulischen, beruflichen Lebenslagen nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, viel aus dem privaten Umfeld, aber auch aus unserer schulischen Bildung beziehen sich dann diese digitalen Kompetenzen. Und wir versuchen natürlich, weil es sehr schwierig ist, da gut dann natürlich einzugehen, immer ein Update vorher von den Lehrerinnen und Lehrern zu bekommen, wie die Vorkenntnisse sind von den Kindern und Jugendlichen, wo wir das machen, und versuchen dann auf die Klasse so gut wie es geht einzugehen und jeden Einzelnen gut zu erreichen. Aber was man allgemein immer gut kann, ist natürlich auf die Gefahren hinzuweisen, weil man die im Internet oft nicht erkennt oder sieht. Wenn ich zum Beispiel durch eine Stadt gehe und ich merke, ich sehe eine dunkle, mysteriöse Gasse, dann werde ich dort natürlich nicht hineingehen. Und so ist das im Internet aber nicht. Viele Dinge sind oft verschleiert oder es gibt auch eben Fake-Profile, wo sich Personen als andere Personen ausgeben. Und da ist es oft wichtig, auch die Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen zu, also sie dieses Bewusstsein auch zu gestalten, okay, das könnte jetzt ganz eine andere Person sein, mit der er da gerade schreibt. Oder auch eben, wenn ich aufgefordert werde, Dinge zu bezahlen oder zu bestätigen, könnte es überhaupt stimmen? Habe ich da wirklich was bestellt? Ist da überhaupt was zu bezahlen? Und eben allgemein so mal grundsätzlich die Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche auf diese Bewusstseinsbildung hinzuführen.
Konnten Sie auch in Bezug auf die Pandemie, die natürlich in den letzten 2 Jahren auch den Alltag beeinflusst hat, feststellen, dass eine Veränderung in der digitalen Welt da war? Hat das Hass im Netzgesetz etwas bewirkt?
Ich glaube, dass das Gesetz ein sehr wichtiges Gesetz ist und ich glaube, dass es schon etwas bewirkt hat. Aber die Frage ist natürlich, ich glaube, dass es auch Zeit braucht, das Gesetz, bis es sich gut fundieren kann, sagen wir so. Zum einen natürlich, weil viele das Gesetz noch nicht kennen und zum anderen, dass mit dem Hass im Internet natürlich ein sehr schwieriges Thema ist. Vor allem, glaube ich, weil Kinder und Jugendliche oft sich dem Ausmaß, was sie da machen, nicht wirklich bewusst sind. Das heißt, sie posten was für diese Person, die das zutrifft, sehr schwierig ist. Weil zum einen, wenn man das zum Beispiel auf dem Schulhof hört, ist das eine Sache und man kränkt sich darüber. Aber Zeilen zu schreiben, das heißt, man liest es, man kann es immer wieder lesen. Das festigt sich dann natürlich ganz anders fest und hat irrsinnig starke Auswirkungen auf Entwicklung, aufs Selbstwertgefühl, aufs Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass man da noch viel mehr machen muss auch direkt an den Schulen. Wir, ist bei uns auch immer ein Faktor und wir lassen es stark einfließen, je nachdem natürlich, wie es auch gewünscht ist von der Klasse. Ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, vor allem für Kinder und Jugendliche, die das dann wirklich betrifft. Aber ich finde es einen wichtigen Meilenstein, das Gesetz. Und ich finde auch, ich finde es auch großartig, dass da so viel Arbeit drinnen steckt und dass da was gemacht wird. Dass es wichtig ist, dass man auch weiß, dass das rechtlich, ja, dass es rechtliche Konsequenzen hat, weil es auch schon den Kindern und Jugendlichen zeigt, okay, das ist kein, unter Anführungszeichen, Kavaliersdelikt, sondern ich habe da mit rechtlichen Folgen zu rechnen, wenn ich mich anmaße, gewisse Dinge über das Internet, über eine andere Person oder über Personen weiterzutragen oder Fotos zu posten.
Sind denn weitere Projekte geplant, weitere Workshops bezüglich der Themenspalte digitaler Fußabdruckverhalten in der digitalen Welt?
Also die Nachfrage nach unseren Do-It-Workshops generell ist sehr groß. Der Do-It-Workshop Homeschooling ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil wir ja zurzeit nicht mehr aktuell von Homeschooling betroffen sind. Aber der Do-It-Workshop Safe Surfen 1 und 2 ist nach wie vor noch immer hoch im Kurs und wird von den Schulen sehr gerne angefragt. Es ist so, es gibt zwei neue Projekte, was an der TU Graz zurzeit im Entstehen sind. Zunächst wird es diesen Safe Surfen auch für Eltern und Lehrer geben. Das heißt, wenn von der Schule gewünscht, können wir da auch am Elternabend mitgestalten, wenn es hier Fragen gibt, wie eben Sicherheitseinstellungen sind, wie man gewisse Dinge, das ist, glaube ich, auch immer ein gutes Zusammenspiel, wenn das von Eltern und Kindern gemeinsam festgelegt wird. Wie benutzt du das Internet? Wie benutze ich das Internet? Worauf ist zu achten, dass man auch weiß, nicht als Überwachung, sondern dass man offen mit den Kindern darüber redet, was wird genutzt im Internet, wo muss man drauf aufpassen, zum Beispiel, was bedeutet das überhaupt, eine HTTPS-Seite, was ist eine geschützte Internetseite, damit eben die Sicherheit im Internet gut gegeben ist. Start ist im März 2022 und im Zuge dazu gibt es dann auch ein Sommerprogramm, wo die Kinder, die Eltern und die Kinder für eine Woche an der TU Graz für eine Do-It-Sommerwoche anmelden können, wo eben das Thema auch fachspezifisch behandelt wird.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war eine Sendung zum Thema Bildung im Umgang mit digitalen Medien. Ihr könnt den gesamten Beitrag jederzeit auf der CBA nachhören. Und von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch um 17 Uhr mit dem Nachrichtenmagazin und am Donnerstag mit Stimmlagen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.
Das war Von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.